Hier ist eine neue Folge von HSV
Meine Frau!
Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben uns zusammengerottet. Gato und Kai sitzen bei sich im Büro auf der Couch. Moin, ihr beiden.
Moin.
Bisschen hallig der Sound, aber ich glaube, damit kommen wir alle gut klar. Und Bones, grüß dich.
Hallöchen.
Ich bin Stübi und heute ist Mittwoch. Zwei Tage haben wir jetzt auch gebraucht, um das späte Gegentor gegen Holstein zu verarbeiten. Ich weiß nicht, ist das für euch ein Trost, wenn jetzt alle sagen, ja, es ist irgendwie auch verdient, weil Kiel ja in der zweiten Halbzeit auch mehr Ballbesitz hatte und irgendwie ist das Ergebnis am Ende objektiv gesehen gerecht, Gato? Ist es so, dass du sagst, ach so, ja, nee, dann ist okay, oder ärgert es dich trotzdem noch?
Ja, mich ärgert es mega, weil das ist einfach so unnötig, dass man in der 90. 91. Minute halt noch das Tor bekommt, dann auch irgendwie durch zwei individuelle Fehler von unseren Spielern. Also das darf nicht sein und ja.
Auf der anderen Seite, irgendwie Gegentore passieren ja immer durch Fehler, ne? Und man kann auch nur den Ausgleich kriegen spät, wenn man vorher in Führung lag. Also ich finde, es ist auch so, ein bisschen muss man es immer noch ins Verhältnis setzen. Also jetzt es hauen ja jetzt doch viele drauf, auch wenn man so die Kommentare mal durchliest, muss man aufpassen, dass es jetzt nicht unsachlich wird nach einem 1-1 beim relativ schwierigen Auswärtsspiel in Kiel.
Ja, also ich finde unterm Strich, ja, ich hätte das Ergebnis unterschrieben, so vorweg, aus strategischen Gründen so, um Kiel auch auf Distanz zu halten. Aber ich finde, Gegentore können auch gut rausgespielt sein, so dass man halt einfach sagt, okay, wir konnten da jetzt gefühlt nichts machen. Das war jetzt nicht der Fall. Also man hätte das verteidigen können oder gar nicht erst dazu kommen lassen können, wenn jetzt Naray vielleicht mal seine Birne angeschaltet hätte und nicht dem oder irgendwie ein, zwei Sekunden früher den Querpass gespielt hätte, dann wäre es nämlich 2-0 ausgegangen. Und Wagnermann sah sicherlich auch nicht gut aus. Aber ich meine, das ist jetzt halt mal so, wie es ist. Und dass der Kicker dann zum Beispiel schreibt irgendwie, ja, es ist jetzt alles wieder wie letztes Jahr. Da sage ich, sie sollen wirklich die Fresse halten. man hat jetzt ein Gegentor bekommen spät. Klar, mein erster Impuls war auch nicht schon wieder so. Aber ich finde es wirklich, dafür ist es viel zu früh. Und es nervt natürlich. Deswegen haben wir jetzt auch gefühlt keinen Bock, darüber zu reden. Aber da jetzt so einen Artikel draus zu machen, gefühlt auf die Startseite zu setzen und zu sagen, es sind irgendwie alle Parallelen zu erkennen, da finde ich, es rankt den Kicker erneut wieder zwei Klassen schlechter. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet.
Ist wirklich einfach richtig schlecht, ne? Diese Darstellung. Ich weiß gar nicht, es ist falsch, kann man sagen, was auch immer, aber es sind ja auch andere Spieler, es ist eine andere Mannschaft, es ist eine andere Tabellenkonstellation und ich bin auch echt entsetzt. Also, um euch da mal mit ins Boot zu holen, der Kicker hat, glaube ich, wirklich da die Überschrift gewählt, unverkennbare Parallelen zur letzten Saison. Und die einzige Parallele ist, dass es ein spätes Gegentor gab. Das heißt, dass ja jede Mannschaft jetzt, die ein spätes Gegentor kriegt, quasi dieselben Probleme hat wie der HSV in der letzten Saison. Also das ist so dermaßen schlecht. Und dann sagen Sportjournalisten immer, wir sind Journalisten und keine unsachlichen Fußballfans. Und das fällt mir ja manchmal ein bisschen schwer.
Ich muss sagen, ich finde es geil. Die traditionelle Schelte schon von uns fast gegenüber dem Kicker finde ich auch genau richtig. Ist ja auch oft sachlich dann begründet. Ich muss nochmal zum Gegentor sagen, es ist natürlich ein Paket, was da entstanden ist, denn hatte Kiel jetzt nicht sensationell das Ding rausgespielt, wo man sagt, boah, der ist schwer zu verteidigen. B war es ein individueller Fehler, der natürlich zum späten Gegentor geführt hat, hinten auch vielleicht sogar anderthalb, wenn man Leister noch da reinnimmt, aber ich finde, das ist jetzt zu viel des Guten, wenn man den da noch mit Schuld geben möchte. Es war schon hauptsächlich Wagnermann dahinter und C ist es natürlich, dass man vorne vorher diese Riesenchance hat und wenn man das gut ausspielt, dann führt man 2-0 und dann kann man auch ganz entspannt noch einkassieren.
Geht mir auch so. Ich hab noch ganz lange drüber nachgedacht, über diese Situation. Ich glaube, 4-2 und wenn Naray einfach beim ersten Kontakt rüberspielt und nicht noch sich entscheidet zu gehen, aber das entscheidet man halt in so einer 100. Sekunde, der hat vorher auch 92 Minuten gespielt und ist dann auch nicht mehr vielleicht super frisch in der Birne. Aber wenn er einfach beim ersten Kontakt rüber spielt, ist der Aaron Hunt. Aber so, ist jetzt auch nicht tausendprozentig sicher, dass der den dann auch auf dem Hoppelrasen direkt mit links nimmt. Ich würde schätzen, er hätte ihn eher sogar nochmal angenommen, sich Zeit gelassen, vielleicht geschlänzt. Wer weiß, ob da das Tor dann unbedingt draus gefallen wäre. Man kann es danach, und das hat der Trainer ja auch gesagt, trotzdem auch noch besser verteidigen. Alleine, dass der Kieler Spieler so easy so einen langen Ball vorne reinschlagen kann, ohne auch nur ansatzweise bedrängt zu werden.
Ja, ja, und ich muss auch sagen, wenn du so eine Reihe nochmal ansprichst, irgendwie, klar geht ihm da auch durch den Kopf, anstatt einen schnellen Pass nach vorne zu spielen, vielleicht versucht er ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen oder denkt so, ja, 50-50, ob ich nicht jetzt in die Ecke gehen soll und ist so verunsichert und dann kommt halt kein hundertprozentiger Pass dabei heraus. Und gleichzeitig ist es ja auch vom Kicker respektlos, immer so zu tun, als wäre der Gegner wirklich so völlig unfähig und es würde immer nur alles passieren, weil der HSV keinen Bock hat oder keine Lust hat. Das ist wirklich unsachlich. Ich glaube, man muss sich auch mal damit abfinden, dass der HSV eben bis zur 94. Minute kämpfen muss und sich das hart erarbeiten muss, um da die Spiele zu gewinnen. Und wenn der Kicker da immer so ein bisschen arrogant der Meinung ist, sobald wir einen Gegentreffer kassieren, dass der, das ist ja auch dem Gegner nicht gerecht gegenüber. Der kämpft da nämlich eben 94 Minuten lang oder in dem Fall 92, 93 Minuten lang. Probiert nochmal alles mit dem hohen Ball und so what, dann passiert es halt. Ne?
Aber ich würde sagen, für heute erstmal genug Kicker-Bashing. Sind wir uns eigentlich, der Kicker ist schuld an der aktuellen Stimmung.
Genau, das
aber,
ist
so ein gutes Fazit. Bones, du kannst es ja vielleicht mal untermalen, was Kai gesagt hat. Ich finde es eigentlich perfekt auf den Punkt getroffen. Es war ja nun auch einfach ein richtig guter Gegner. Ne? Nicht nur Kiel ist nicht nur meine Heimatstadt, deswegen bin ich da sowieso parteiisch. Ich sage ja immer, die Kieler Störche, ganz gefährlich, aber die haben ja wirklich in der zweiten Halbzeit quasi das gespielt, was der HSV in der ersten Halbzeit gespielt hat.
Absolut, also das Spiel war auch sehr, sehr ausgeglichen. Der HSV hatte in der ersten Halbzeit bis zu 75% Ballbesitz, das hat sich in der zweiten Halbzeit auf 53% reduziert. Aber bei diesem Ballbesitz muss man auch bedenken, es gab 60% vom HSV davon Querpässe. Es gab auch insgesamt in diesem Spiel sehr wenig Strafraumszenen, nur 4-3 Torschüsse für Kiel. Das heißt, das Spiel hat sich sehr stark im Mittelfeld abgespielt und selbst Simon Terodde hat im ganzen Spiel nicht einen einzigen Schuss aufs Tor zustande gebracht. Das zeigt auch, dass Kiel hoch und gut verteidigt hat und der HSV sehr viele Probleme hatte, dort in diesem Spiel Lücken zu finden. Von daher ist so ein später Ausgleich umso unglücklicher.
Auf der anderen Seite, finde ich, hat der HSV, also auch die Kieler Abwehrreihe hat einen guten Job gemacht, aber auch die Hamburger Abwehrreihe hat einen guten Job gemacht. Diesmal war es dann ja wieder eine Viererkette, was übrigens der Kicker im Vorfeld auch falsch dargestellt hat. Kleiner Side-Fact am Rande.
Gut, Stübi.
Ja. Ja, aber um unseren Hörern dann vielleicht auch einen Mehrwert zu bieten, man kennt es ja aus den WhatsApp-Gruppen, alle posten immer die Startaufstellung vom Kicker in die Gruppen.
Wie hört auf damit.
Nee, hört auf damit. Nehmt bitte von anderen Internetseiten die Startaufstellung.
Ja. Diese Klicks müssen wir dem Kicker nicht mehr schenken. Nee, da haben die wirklich haben die wieder eine Fünferkette aufgemalt. Das war wirklich überhaupt nicht der Fall, sondern es war eine Viererkette mit einem wie immer griffigen Stefan Ambrosius, der übrigens diesmal jetzt auch bei dem 1-0 eine wichtige Rolle gespielt hat. Der gewinnt nämlich das Kopfballduell gegen drei Kieler um sich herum, obwohl er der Kleinste war. Bringt damit den Ball zu Duziak, der ihn dann natürlich herrlich rüberlupft auf Haier und ihn dann reinmacht. Also Ambrosius wieder tadellos. Und daneben, nicht selbstverständlich, Toni Leistner mit einer 1A-Performance.
Er ist ein Champion. Er hat echt, er wird mir immer sympathischer und er steigt aktuell zu meinem Lieblingsspieler auf. Denn er hat irgendwie eine geile Mentalität. Er geht da entschlossen in die Zweikämpfe, ballert den Ball auch einfach mal ins Seiten aus und er hat da eine gute Präsenz und so, ich glaube, einfach unangenehm für einen Gegenspieler und so ein unangenehmer, guter Zweitliga-Verteidiger, der ein bisschen limitiert ist.
Gato, müssen wir ganz kurz sagen, ich finde, das wird ihm nicht gerecht, wenn du sagst, er ballert sie in Seiten aus, das habe ich auch gesehen, aber er hat auch wirklich 3-4 richtig gute Bälle durch 1-2 Mittelfeldreihen der Kieler durchgespielt. Mhm. Also wirklich scharf, so wie man sich das wünscht, so wirklich solider Spielaufbau. Also es ist jetzt nicht, dass er hoch und weit macht.
Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal wirklich die HSV-Abwehr loben, weil insgesamt, also zur Abwehr gehören dann auch mindestens noch das Mittelfeld und natürlich eigentlich auch die Stürmer. Aber wer die Kieler Störche gesehen hat, sie haben wirklich bis zur 88. Minute keine hohen Bälle nach vorne gespielt. Sie sind immer wieder super gut angelaufen, hast wirklich so eine Handschrift vom Coach gesehen. Sie haben die Ruhe behalten. Ich glaube, in der zweiten Liga gibt es kaum eine Mannschaft, die schwieriger zu verteidigen ist als Kiel. Und ich muss sagen, da hat Kiel sich extrem wenig Chancen für rausgespielt. Ulreich musste da nicht viel halten. Und dementsprechend, da hat man gesehen, wie gut die Abwehr eigentlich beim HSV im Moment funktioniert. Und am Ende des Tages ein Gegentor ist auch schon wieder völlig in Ordnung vom Prinzip
her. Ja, und also beide Sachen werden ja unterstrichen, wenn du bedenkst, nach dem 1-1 hat Kiel ja nochmal den Ball und spielst dann auch super ruhig aus, um dann wieder vor Sven Ulreich zu stehen, der dann nochmal super hält und das 2-1 verhindert. Also das haben sie auch, da haben sie auch nochmal richtig klaren Kopf gehabt und hatten sogar noch Bock auf den Siegtreffer. Also am Ende des Tages ist es wohl auch so, dass das 1-1 dann irgendwie okay ist.
Genau. Was sagt ihr eigentlich dazu? Der beste Mann bei Kiel war ja jetzt auch Lee. HSV hat Interesse bekundet. Gefällt mir sehr gut. Wäre ein exzellenter, super Neuzugang meiner Meinung nach.
Ich finde Lee top, würde gut zum HSV passen. Ich finde ihn also wirklich gut.
Dieser Matuschka, über den können wir auch gleich nochmal sprechen. Dieser Matuschka von ehemals, wo war der bei Union, glaube ich, ne? Und Düsseldorf. Und Cottbus, ja genau, so einer, so ein richtiger Zweitliga-Kicker auch. Der hat gesagt, das ist für ihn der beste Spieler der zweiten Liga. Da muss er Tarodde vergessen haben. Aber ja, seht ihr das auch so?
Ich finde, also ich hatte ihn gar nicht so auf dem Zettel vorher, muss ich ehrlich gesagt sagen. Dann wurde mir der Name auch mal so gesagt, wo ich so gefragt hatte, ja, wer sind für euch die besten Spieler? Und Lee und ich so, ah gut, okay. Und dann habe ich mal ein besonderes Augenmerk drauf geworfen jetzt bei dem Spiel. Und also er ist schon auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler der zweiten Liga. Ist jetzt irgendwie keine 23 mehr. Ich glaube, der ist irgendwie 28, lese ich hier gerade.
Kein Ball verloren, ne? Kein Ball verloren.
Ja, und das muss ich sagen, genau da wollte ich anknüpfen. Extrem enge Ballführung. Erinnert mich auch von der Technik, von der technischen Spielweise fast noch hochwertiger als Aaron Hunt und könnte auch genau diesen eben auf dieser Position, finde ich, mehr als qualitativ gut ersetzen und holt sich die Bälle hinten, ist lauffreudig, gute Kondition. Muss ich sagen, wirklich begeistert von ihm.
Jetzt können wir einmal ganz kurz so ein bisschen ausschweifen. Wie habt ihr das gesehen, diese Kommentierung von Tusche, wie er bei Sport1 heißt? Also falls ihr, liebe Hörer, das Spiel auch gesehen habt auf Sky, der hat ja zusammen mit Stefan Hempel kommentiert, der macht ja immer das Montagabendspiel. Und also eins ist schon mal klar, es klingt auf jeden Fall anders, wenn der mit dabei ist. Der haut halt die ganze Zeit immer so halt diese Fußballersprache raus. Ich finde es zu 90% erfrischend, aber manchmal schießt er übers Ziel hinaus. Also im Zusammenhang mit Lee hat er gesagt, ja, dann müssen sie noch einen Asiaten holen. Die sind ja immer so fleißig, die Asiaten, und auch mit der Sprache, dann können sie sich gleich verständigen. Und also es ging so ein bisschen in eine schwierige Richtung. Was sagt ihr zu dem?
Ja, ich finde es auch, also irgendwie, man weiß ein bisschen, was gemeint ist, so. Aber ich finde immer, also es geht ja schon in so ein bisschen so eine rassistische Richtung, und irgendwie das ist schon so ein bisschen, wo ich sage, naja, vielleicht ein Tacken too much so, gerade in der heutigen Zeit, wo alles ein bisschen auf die Goldwaage gelegt wird. Also ich war auch kein Riesenfreund von ihm, fand jetzt auch, dass es irgendwie genervt hat, aber ja, also ja,
das ist so meine Meinung. Falls euch das auch so ein bisschen negativ aufgefallen ist oder ihr euch zumindest mal gewundert habt, mal die Augenbrauen hochgezogen habt, könnt ihr euch ja gerne mal melden. Schickt uns mal eine Nachricht, und da sind wir mal gespannt auf euer Feedback. Wir waren auf jeden Fall in unserer WhatsApp-Gruppe relativ aktiv, sag ich mal, bei dem einen oder anderen Spruch, weil es manchmal so ein bisschen fragwürdig war. Ja, gut, aber ich muss sagen, jetzt geht's mir schon ein kleines bisschen besser. Am Tag danach war ich immer noch so ein bisschen frustriert, weil es halt so schön, dieses Was wäre wenn, es wäre so schön gewesen, ne? 19 Punkte, 7 Punkte vorm Nicht-Aufstiegsplatz. Aber Daniel Thun, der wird das mit Absicht gemacht haben, ich bin mir sicher, der war danach auch richtig sauer. Aber der hat irgendwie nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Fans, finde ich, getröstet vom Fernseher, als er gesagt hat, ja, das gehört jetzt auch zu unserer Entwicklung und das macht uns nur stärker. Und ich habe es ihm fast geglaubt.
Dabei war das eigentlich genau dein Spielstil, ne? Für die Leute, die uns vielleicht öfter hören, du sagst immer Haier im Training bei den Standards, das spielen sie ihn immer an, da macht er die Kopfballtore, und genau das ist ja 1-1 eingetreten im Spiel.
Ja, und weißt du, warum es endlich mal eingetreten ist? Weil Haier geht ja immer auf den zweiten Pfosten, und endlich ist da auch mal ein Ball angekommen.
Ja.
Das war ja wirklich jetzt die letzten Spiele echt schwierig, wie die Standards reinfliegen. Und der Erste, der dann mal auf den Elfmeterpunkt kommt, nicht in Griffweite vom Torwart, der führt dann auch direkt gleich zur Torchance. Das hat übrigens der Kommentator ganz lustig gesagt. Er hat gesagt, der HSV hat echt viele Zyklopen da vorne drin. Und das stimmt auch, wenn du so überlegst. Ne? Ambrosius, echt mega kopfballstark. Dann hast du Leistner, hast Terodde. Ich sag mal, hast theoretisch auch noch einen Winzheimer, Onanar gewinnt auch super viele Kopfballduelle. Also wenn wir da erstmal, wenn du erstmal den Ball da in die Mitte bringst, dann stehen die Chancen echt ganz gut, dass da ein HSV-Spieler rankommt. Nur da müssen wir erstmal hinkommen.
Mega geil, weil wir ja letzte Saison genau das Problem hatten, dass wir da gefühlt nur kleine Spieler hatten. Und ich muss auch sagen, was auch noch mega optimistisch stimmt, ist natürlich Kittel und Leibold. Ich finde beide bisher in der Saison, Leibold, da war es schwer, die letzte Saison zu bestätigen, weil er da für mich mit der beste Zweitligaspieler war. Mhm. Er läuft seiner Topform ein bisschen hinterher, was ich genau richtig finde. Es zeigt, dass er ein guter Spieler ist, dass er in der entscheidenden Phase der Saison erst seine Topform abrufen wird. Und bei Kittel auch, da hattest du es eben angesprochen, deswegen kam ich drauf, die Standards, die Ecken, die sind wirklich verbesserungswürdig. Aber das sei ihm gegönnt. Auch er wird sich fangen und dann haben wir mit Leibold und Kittel noch Leute, die echt ordentlich Luft nach oben haben.
Hier schreibt auf Instagram, haben wir diesmal keine Frage rausgestellt, aber persönliche Nachrichten bekommen wir auch immer en masse. Und Svenno schreibt zum Beispiel, könnt ihr in der nächsten Folge mal bitte über Kinzombi reden? Er ist mit Kinzombi nicht wirklich zufrieden und fragt uns ein bisschen, woran es liegt. Ich würde mal sagen, so die richtige Antwort haben wir wahrscheinlich auch nicht, aber er meinte, das ärgert ihn, aber er findet es so schade, weil er eigentlich so ein guter Spieler ist, aber er kommt nach wie vor nicht so richtig zum Zug, oder?
Also Tune hat sich zu ihm geäußert. Ich habe mir die Pressekonferenz angeguckt und er hat gesagt, dass das Problem von Kinzombi ist, dass der hatte keine gute Vorbereitung einfach. Der war verletzt im Trainingslager, dann immer wieder kleinere Wehwehchen und ist einfach nicht bei 100% Fitness. Und er sagt halt, das ist so ein Spieler, der muss richtig krass fit sein, um seine Stärken ausspielen zu können. Dass er halt vor- und zurückrennt, immer im Vollspeed seinen Körper einsetzt. Und das kennt jeder, der mal gespielt hat. Wenn man dann nicht fit ist, dann hat man zwar immer super gute Ideen, aber der Körper erlaubt es dir halt nicht, die quasi umzusetzen. Und ich glaube auch, das ist das Zweite, dass er so ein Typ ist, der nur funktioniert, wenn er permanent das Vertrauen kriegt. Also den kannst du jetzt nicht so 10 Minuten bringen und dann brilliert er auf einmal, sondern der lebt halt davon, dass er da ist und dass er der Mannschaft Stabilität gibt und funktioniert eben über so einen Langzeitraum und ist nicht so der Joker, das ist er einfach nicht. Aber muss trotzdem jetzt mit dieser Rolle klarkommen. Das ist eben, glaube ich,
das Dilemma. Genau, und das muss ich, aber ich will heute nicht zu positiv sein, aber wer mich kennt, weiß, dass ich oft auch sehr kritisch bin, aber auch da muss ich wieder sagen, Kinzombi, einfach ein Spieler, der auf der Bank sitzt, was er wahrscheinlich die letzten Jahre nicht so erwartet hat, aber trotzdem, man hört nichts Negatives von ihm, wenn er aufs Spielfeld kommt, man hat nie ein schlechtes Gefühl, weil er sich immer voll reinhängt und ich glaube, dass solche Spieler eben am Ende der Saison für so ein Teamgefüge auch unglaublich wichtig sind, die dann eben nicht immer gleich die beleidigte Leberwurst sind,
der Typ ist, spielen
und der Typ ist 24 mega. Jahre, also das kann man schon echt feiern dann trotzdem.
Ehemaliger Kapitän auch von Kiel und auch wenn er sich warm macht und so, immer am Anfeuern, immer am Mitfiebern, 100% Teamplayer und hat auch richtig was im Kopf. Also wer cool. Interesse hat, mal ein Interview angucken von dem, was der sagt, hat tatsächlich Hand und Fuß. Also ich bin auch riesen Kinzombi-Fan. Er hat es ja teilweise schon angedeutet, wie gefährlich er auch sein kann, auch Torgefahr entwickeln kann. Und ey, wer weiß, das würde uns auf jeden Fall extrem nach vorne bringen, wenn der nochmal in Topform mit dabei ist. Wow, dann geht echt einiges.
Ja. Na gut. Wir hatten noch eine Frage, aber die haben wir eben schon eigentlich quasi diskutiert mit Lee von Holstein. Das hat Markus Bullmann uns geschrieben. Der hat auch spekuliert, dass wir Hinterseher in der Winterpause verkaufen. Deswegen spielt aktuell immer Wood und mit dem Geld wir schon Lee in der Winterpause verpflichten. Also natürlich ein mögliches Szenario. Vielleicht weißt du ja mehr als wir, aber das war noch so seine These, seine Frage. Ansonsten hätten wir natürlich noch das große Legendenraten von MC Bot, falls dafür Zeit ist.
Ich hab tatsächlich keine Zeit mehr. Wir müssen leider einmal abbrechen, aber haben ja Zeit nächste Woche in Ruhe eine Spaßfolge.
Wieder HSV. Wir lassen uns Luft nach oben fürs nächste Mal. Weltklasse.
Länderspielpause ist ja jetzt wirklich, die braucht kein Mensch. Ich glaube, 3 Länderspiele finden statt. Keiner hat Bock, nicht mal die Spieler selbst. Es ist Lose-Lose-Situation. Corona-Gefahr steigt nochmal, dass das stattfindet. Ich glaube, Deutschland hat sogar ein Freundschaftsspiel. Ich weiß nicht mal ansatzweise gegen wen. Tschechien?
Tschechien, ja.
Tschechien, ja. Heute, glaube ich, sogar.
Das habe ich auch nur am Rande. Ist, Es interessiert mich wirklich gar nicht. Schade, dass der HSV nicht direkt wieder einen Sieg nachlegen kann. Das ist dann soweit am 22., wenn ich es richtig im Kopf habe, gegen Bochum.
Genau.
Und bis dahin müssen wir irgendwie durchhalten und melden uns dann nächste Woche unter anderem dann auch mit einem XXL-Legenden-Quiz, Spiel, Spaß und Informationen rund um den HSV, würde ich sagen. So heißt dann wahrscheinlich auch die Folge.
Ja, perfekt.
Gut, Jungs. Sehr gut, sehr gut. So machen wir das.
Also, bis dahin.
Du bist der Boss, Stübi. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.